Ja, ich heiße euch willkommen zu unserer Bibelstunde heute und wollte euch bitten, dass wir zum Gebet aufstehen. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und das ist dein Ziel, dass wir dich, deinen Sohn Jesus Christus, immer in unserem Mittelpunkt haben, auf den wir schauen und auf den wir uns vollkommen ganzheitlich verlassen können. Herr, vor dir haben wir nichts zu bringen. Wir müssen immer nur wieder neu erkennen, dass alles du bist. Und alles, was du bewirkst in unserem Leben, ist dein Werk. Danke dir dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass du auch hier gegenwärtig bist, wenn wir wieder neu in dein Wort hineinschauen wollen. Wir verstehen es nicht ohne deinen Geist, ohne die Führung deines Geistes. Und darum bitten wir dich, dass du uns da leitest. Öffne unsere Herzen, dass wir das Gehörte nicht nur vom Verstand her verstehen, sondern von Herzen begreifen und dann auch tun und umsetzen. Segne uns in diesem. Amen. Ja, bitte nehmt Platz. Schlagt eure Bibeln auf. Wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 3 angekommen. Da hatten wir schon die letzte Bibelstunde und auch die Sonntagspredigt aus diesem Kapitel. Es geht da darum, dass Jesus, also in den Kapiteln davor auch, dass Jesus öffentlich anfängt zu wirken. Er tritt öffentlich auf und wir sehen, dass er sein erstes Zeichen tat, ein Wunder. Er ist öffentlich aufgetreten, wir würden sagen, etwas hat von sich reden lassen in Jerusalem, als er den Tempel gereinigt hat oder die Verkäufer dort ausgetrieben hat. Da ist er sehr, hat er sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ist sozusagen bekannt geworden im Herzen Israels in Jerusalem, im Tempel. Also zentraler auftreten konnte Jesus nicht mehr. Er ist sozusagen dort bekannt geworden. Und dann haben wir gelesen, dass auch die Schriftgelehrten sind auf ihn aufmerksam geworden. Wir sehen eine Begegnung eines Obersten der Pharisäer, des Nikodemus, der zu Jesus kommt bei Nacht, um nochmal zu klären. Sie wollten, wie Eduard das auch trefflich gesagt hatte, mal auf Augenhöhe miteinander reden. Aber Jesus bringt das auf den Punkt und sagt, ihr meint zwar, Lehrer im Volk Israel zu sein, aber ihr bedürft eines neuen Lebens, also einer Wiedergeburt, wenn ihr überhaupt dann, also nur dann habt ihr den Zugang zum Reich Gottes. Und nach dieser Begebenheit, da lesen wir ab Vers 22 und dann lesen wir den ganzen Abschnitt jetzt ganz bis zu Ende. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nähe bei Salim, weil viel Wasser dort war und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Ausrufezeichen. Johannes antwortete und sprach, Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wir haben festgestellt, dass nachdem Jesus öffentlich in Jerusalem aufgetreten ist, heißt es hier, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Jerusalem liegt in Judäa. Und somit ist höchstwahrscheinlich gemeint, dass er aus der Stadt, aus der städtischen Umgebung ins Land gegangen ist. Einfach nur aufs Land. Und wenn wir feststellen, hier er predigt und tauft, dann muss es in der Nähe von Jordan gewesen sein. Also können wir mal die Karte sehen, dann können wir uns das kurz vor Augen halten. Also hier ist Jerusalem und vermutlich hier, das lokalisiert man auch sonst als Taufstelle, wo Jesus getauft wurde, vermutet man, ja, das weiß man nicht genau, aber man vermutet es dort. Und man vermutet auch, dass Jesus in dieser Gegend auch tauft. Wobei wir sofort uns auffällt, und das lesen wir in einem Kapitel später, Kapitel 4, Vers 2, da steht eine kleine Erklärung. Da heißt es, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Also man kann davon ausgehen, und wenn wir die Evangelien lesen und die Predigten des Johannes, der ja taufte, gegenüberstellen würden, die Predigten des Johannes und die Predigten Jesu, dann predigten sie vom kommenden Reich Gottes und von der Umkehr, also von der Buße, wie das Volk tun sollte, um es, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Diese Predigten ähneln sich sehr stark. Und somit kann man davon ausgehen, dass Jesus predigte. Aber seine Jünger waren, die dann diesen Taufakt an sich vollzogen haben. Und somit kann man das auch so verstehen, dass Jesus als solcher die Taufpredigt gehalten hat, würde ich jetzt sagen, und die Taufe an sich haben seine Jünger dann getan. Wir lesen aber auch, Johannes, der Täufer, tauft auch weiterhin. Und zwar steht hier ein Ort angegeben, nördlicher, in Enon bei Salim. Wenn wir nochmal die Karte gucken, das ist hier, dieser Ort. Also Jesus tauft in etwa in diesem Bereich hier und Johannes der Täufer, der predigt dort und tauft dort. Und dort heißt es auch, und sie kamen dorthin, also vieles Volk zieht dorthin und ließen sich taufen bei Johannes. Und hier kommt noch im Vers 24 ein erklärender Hinweis von Johannes des Evangelisten. Er sagt, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Also wenn wir die anderen Evangelien lesen, die Matthäus, Lukas und Markus, dann entsteht bei uns der Eindruck, dass Johannes sofort, nachdem Jesus in die Wüste, nach seiner Taufe in die Wüste gegangen ist und dort versucht wurde, dass Johannes sofort nach diesem Ereignis festgenommen wurde, also unter Arrest gestellt wurde. Johannes, der sein Evangelium später schreibt als die anderen Evangelisten, er gibt hier so einen Einschub rein und sagt, erklärt nochmal die Situation und sagt, Johannes, also es war ein Zeitraum, wo Johannes noch nicht unter Arrest stand. Höchstwahrscheinlich eine kurze Zeit danach wird Johannes tatsächlich festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Aber hier heißt es, er ist noch nicht unter Arrest. Es ist interessant, dass der Evangelist Johannes sehr viel von Johannes dem Täufer spricht. Dass Johannes der Täufer einen sehr wichtigen Dienst getan hat, dazu er ja auch berufen war. Und keiner, der Jesus Christus angekündigt hat, hat so deutlich, so klar, so unmissverständlich klar über Jesus gesprochen, wie Johannes der Täufer. Und er räumt sehr viel, erzählt sehr viel von Johannes dem Täufer und schreibt auch seine Worte auf. Und wir vermuten ja auch, dass Johannes einer der Jünger des Johannes des Täufers war. Allerdings zu diesem Zeitpunkt geht er schon mit Jesus mit. Aber Johannes der Täufer hat weiterhin Jünger, die ihm nachfolgen, als ihrem Lehrer, als ihrem Rabbi. Und davon lesen wir jetzt, Vers 25. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Wir wissen nicht, woher diese Streitfrage kommt, also wer sie angezettelt hat. Man könnte fast vermuten, dass das ein Versuch war, der Pharisäer oder der Schriftgelehrten zwischen den sie beobachten ja die Entwicklung, die da geschieht. Erstens hat Johannes der Täufer viele Jünger an sich gesammelt und wenn wir von seinem Wirken lesen in Matthäus, da heißt es, ganz Jerusalem und ganz Judäa und die umliegende Gegend, sie kommen zu Johannes. Also da ist eine große Masse in Bewegung und das ist nicht verborgen geblieben bei den Pharisäern. Und selbst die Pharisäer waren ja auch bewegt geworden, um zu Johannes zu kommen und sich taufen zu lassen, wo Johannes dann sie auch zurechtweist. Ich glaube, ihr erinnert euch, dass er sie da darauf hinweist, dass sie eine aufrichtige Buße tun sollen und nicht nur so, wenn das Reich Gottes schon beginnt, dann sollten sie ja in der ersten Reihe stehen. Aber der Täufer Johannes, er korrigiert diese Haltung und sagt, bringt aufrichtige Frucht der Buße, wenn ihr euch schon taufen lassen wollt. Also die Pharisäer waren auf jeden Fall aufmerksam geworden auf dieses Wirken und jetzt plötzlich ist dann noch einer, der tauft auch. Und wenn wir Kapitel 4, den Anfang, auch noch gleich mit dazu nehmen, dann könnte man verstehen, dass, da heißt es, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes. Dann zieht sich Jesus nach Galiläa zurück. Also auch dem Evangelisten Johannes war es wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass die Pharisäer davon Wind bekommen haben und denen das gar nicht passt und vermutlich von ihnen auch diese Streitfrage angestiftet wurde. Aber das ist nur eine Vermutung, das ist, steht ja so nicht im Text. Es kommt nur eine Streitfrage auf wegen der Reinigung. Gemeint ist höchstwahrscheinlich die Taufe, weil der Johannes der Täufer hat getauft, Jesus tauft, und jetzt kommt diese Frage der Reinigung. Und diese Frage der Reinigung war ein sehr wesentlicher Bestandteil der Reinigungsvorschriften. Übrigens, deren Vorreiter waren die Pharisäer, die diese Taufe auch als wesentlicher Bestandteil ihrer Reinigungszeremonien hatten. Und eins davon, und davon sprechen heute viele Ausgrabungen, die fast in jedem Haus oder zumindest in größeren Häusern ein Mikwe-Bad haben. Ein Mikwe-Bad heißt so viel wie ein Taufbecken. Und da hieß es, um sich reinigen zu lassen, um sich zu reinigen, eine Ganzkörperuntertauchen wurde dort praktiziert. Schon zu der damaligen Zeit kannten die Juden diese Art der Taufe. Und das war eine Reinigungsvorschrift. Und somit kommen sie zu den Jüngern des Johannes und sagen, welche Reinigung? Reinigungstaufe ist nun wichtiger. Die, die wir als Pharisäer praktizieren, ist es die Taufe, die euer Meister praktiziert? Oder ist es vielleicht die, die Jesus praktiziert? Welche Taufe ist richtig? Und natürlich gehen diese Jünger, wir lesen davon im 26. Vers, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir jenseits des Jordan, für den du bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Also es ist interessant, wie die Reaktion der Jünger aussieht. Die sind sichtlich aufgebracht. Also sie sind gestresst sozusagen. Sie nennen noch nicht mal den Namen von Jesus. Wahrscheinlich kennen sie ihn nicht oder sie nennen nicht mal seinen Namen. Aber nach dem Motto, du hast diesem da zu einem Bekanntheitsgrad verholfen. Ja? Du hast ihn ja öffentlich bekannt gemacht im Volk. Wir können uns daran erinnern, als Johannes der Täufer öffentlich auftrat und sagte, zeigte auf Jesus und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und das hat er öffentlich gemacht. Und somit Jesu Wirken auch öffentlich gemacht. Und jetzt sagen seine Jünger, dieser da, den du, sag ich mal, öffentlich vorgestellt hast und zu seiner Bekanntheit beigetragen hast, der tauft auch. Und alle Welt geht zu ihm. Nicht alle Welt, das übertreibe ich jetzt ein bisschen. Ne? Und jeder Mann kommt zu ihm. So. Also ich wollte so ein bisschen die Emotionen auch sie übertreiben, aber das geht ihnen ans Gemüt. Ja? Also sie haben Haus und Hof und Familie verlassen, um diesen Johannes dem Täufer nachzufolgen. Sie leben genauso asketisch wie er. Und wenn wir später auch die Streitfrage oder sage ich mal die Frage, die sie an Jesus rantragen, analysieren, das sagen sie ja auch, die Jünger des Johannes, wie kommt es, dass wir fasten dass die Pharisäer fasten, aber deine Jünger fasten nicht. So sehen wir, sie hatten schon, sag ich mal, einen sehr asketischen Lebensstil, haben alles hinter sich gelassen, um Johannes den Täufer nachzufolgen. Und plötzlich ist da einer, der bekannter ist, bekannter wird als ihr Meister, als ihr Rabbi. Er tauft auch. Und kann es sein, dass diese Entscheidung, die sie getroffen haben, in ihrem Leben falsch war? Haben sie auf eine falsche Karte gesetzt? So kann man so ein bisschen nachvollziehen, dass sie aufgebracht sind. Jeder Mann kommt zu ihm. Also es schmerzt und stresst sie, dass Jesus mehr Zulauf hat als ihr geliebter Rabbi. Und in gewisser Weise ist ja auch ihre Autorität oder sage ich mal ihre Existenz, ihre Entscheidung in Frage gestellt. Und da lesen wir von der Antwort des Johannes, die alles wieder auf den richtigen Platz stellt. Vers 27. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Johannes der Täufer reflektiert seinen Dienst, seine Aufgabe, die er tut und gemacht hat und jetzt auch noch tut. Und er erkennt, dass er seinen Auftrag vom Himmel hat, von oben. Und Johannes stellt nochmal klar, dass, das lesen wir im nächsten Vers, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin nur von ihm hergesandt. Also auch das stellt der Täufer klar und sagt, ich habe niemals behauptet, der Christus zu sein, sondern ich bin lediglich sein Wegbereiter oder sein Ankündiger. Und mein Auftrag war es, Jesus Christus anzukündigen, auf Jesus Christus hinzuweisen und seine Ankunft vorzubereiten. Das war mein Auftrag. Diesen Auftrag habe ich mir nicht selbst geholt, sondern der ist mir vom Himmel gegeben worden, aber nur so weit, wie ich befugt war. Welche Befugnisse mir zugesprochen wurden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Und dann erklärt der Johannes der Täufer diese Entwicklung, die sie jetzt beobachten, dass Jesus immer populärer wird, immer mehr Zulauf bekommt, erklärt er mit einem Beispiel. Ein sehr verständliches Beispiel, vielleicht für unsere Zeit etwas unklar, aber zu der Zeit ein sehr verständliches Beispiel. Ab Vers 29, da lesen wir, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er macht nochmal deutlich, dass da gibt es eine Hochzeitsfeier. Und da gibt es diesen Bräutigam. Dieser Bräutigam feiert diese Hochzeit. Es ist seine Feier. Er hat die Braut, also ihm wird die Braut zugeführt, er feiert die Hochzeit. Und dann gibt es den Freund des Bräutigams. Dieser Freund des Bräutigams, heute ist es anders, damals war das so, er organisiert und delegiert die Feier, damit alles läuft, damit die Feier zur Feier wird. Das ist zum wesentlichen Teil die Aufgabe des Brautfreundes oder des Freundes des Bräutigams oder Brautführers, sagen wir heute. Naja, der Freund des Bräutigams. Bitte? Brautzeuge. Kann auch sein. Das Bemerkenswerte an diesem Freund des Bräutigams ist, dass nicht er im Mittelpunkt steht in dieser Hochzeit. Er steht nicht im Mittelpunkt des Geschehens wie sein Freund, der Bräutigam. Der steht im Mittelpunkt, aber er nicht. Er steht nicht im Mittelpunkt des Geschehens, aber bemerkenswert ist, wie Johannes das auf den Punkt bringt, er steht da und freut sich auf die Stimme des Bräutigams. Er freut sich, dass endlich diese Hochzeitsfeier vonstatten geht, dass er endlich vermählt wird. Er freut sich mit. Was noch interessant ist zu beobachten, er steht da, während, wie das damals die Praxis war, auf der Hochzeit zu sitzen und zu liegen beim Essen. Ja? Das machen die Hochzeitsgäste, aber dieser Freund des Bräutigams, er steht da, er ist für andere Sachen zuständig. Aber er freut sich. Und er sagt im Vers 29, diese meine Freude ist nun erfüllt. Oder diese Freude ist vollkommen geworden, heißt es in einer anderen Übersetzung. Also mit anderen Worten, mit der Popularität Jesu, dass er immer bekannter wird, dass er immer mehr Zulauf bekommt, damit ist meine Freude auf den Höhepunkt gekommen. Und das ist erstaunlich, was wir hier über Johannes den Täufer lesen. Übrigens, was ich schon kurz angeschnitten hatte in Markus 2, die Verse 18 bis 19, da greift Jesus den Gedanken ja auch auf. Wir können da kurz mal reinschauen. In Markus 2, die Verse 18 und 19. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann an jenen Tagen werden sie fasten. Also es ist interessant, dass Jesus diesen Gedanken auch aufgreift und sagt, ja, der Bräutigam ist jetzt da. Und es ist jetzt Zeit zu feiern, aber es werden Tage kommen, wo Jesus dann nicht mehr in ihrer Mitte sein wird. Also es ist interessant, dass der Johannes der Täufer bezeugt, dass im Erfolg und im Bekanntheitsgrad des Wirken Jesu sein Höhepunkt der Freude erreicht wurde. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und er macht seinen Standpunkt noch einmal konkreter. Im Vers 30 lesen wir, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mit anderen Worten, Jesus Christus muss immer wichtiger werden, immer bekannter, immer mehr in den Vordergrund treten. Sein Ankündiger aber, sein Freund, er muss mehr und mehr in den Hintergrund treten. Und somit möchte ich zur ersten Anwendung kommen. Wir lesen, wenn wir über Johannes den Täufer lesen, dann erkennen wir, dass Johannes der Täufer nicht nur große Worte gemacht hat und nicht nur große Aussagen gemacht hat, was richtig ist, sondern auch mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Lebenseinstellung auf Jesus Christus hingewiesen hat. Wir staunen über seine Freude, dass er sich darüber freut, dass er immer unbekannter wird, dass er immer mehr in den Hintergrund tritt, aber dass Jesus immer bekannter wird. Also er hat mit ganzer Hingabe, mit ganzer Freude seinen Auftrag ausgeführt. Wir hingegen, wir gleichen oft den Jüngern des Johannes. Also so muss ich reflektierend auch mich persönlich unter die Lupe nehmen und feststellen, dass wir oft das neben der hingegebenen Nachfolge auch oft Rechthaberei oder Neid oder Geltungssucht sich auch mit einnisten. Wir meinen es ehrlich mit unserer Nachfolge. Und dennoch müssen wir immer wieder feststellen, dass es uns an unserer Ehre kratzt, sozusagen, wenn jemand unseren Standpunkt anzweifelt oder ignoriert oder uns einfach sagt, dass wir einfach in der Unwahrheit sind, also nicht wahr, in der Wahrheit liegen. Oft orientieren wir uns an begabten und an herausragenden Menschen. Und oft lassen wir uns in Streitfragen einfangen. Wir diskutieren oft über Nebensächliches und übersehen das Wirken Gottes. Genauso wie es die Jünger des Johannes taten, als sie immer noch an ihrem Rabbi, an ihrem Meister festhielten, an seinem Bekanntheitsgrad, aber das Wirken Jesu nicht so richtig wahrnahmen. Wir wollen auch erwähnenswert sein, wir wollen auch wichtig sein. Aber Johannes, der Täufer, der zeigt auf ganz deutlich, wie seine Einstellung war. Er zeigte von sich weg auf Jesus Christus hin. Und er freute sich, als Jesus immer bekannter und erfolgreicher wurde. Er freute sich, dass das Wirken, dass die Verheißung, die Gott gegeben hat, in Erfüllung ging. Er sah, dass das, was er gepredigt hat, wo er einen Weg vorbereitet hat, sozusagen, dass das sich erfüllt. Und Johannes erkannte auch, dass er sich nichts rausnehmen konnte, was nicht von Gott, von oben, vom Himmel ihm gegeben wurde. Er erkannte ganz deutlich, sein Auftrag kam vom Himmel, aber er hatte eine begrenzte Wirkungsweise, nicht mehr, als ihm gegeben wurde. Und noch eins, er erkannte seine Stellung als Mensch vor Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn wir noch einmal in Johannes Kapitel 1, den Vers 27 lesen, da sagt er folgende Worte: Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Also er sagt hiermit, ich bin noch nicht mal würdig, sein Sklave zu sein. Das war die richtige Einschätzung des Täufers Johannes, wenn er auf Jesus schaute und auf seinen persönlichen Dienst oder seine persönliche Stellung als Mensch. Und wir lesen weiter, dass Johannes auch seinen Jüngern erklärt, warum er so denkt, warum er das so auf den Punkt bringt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er sagt zuallererst, Jesus ist göttlicher Herkunft, er kommt von Gott. In Vers 31 lesen wir, wer von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Also wir haben schon anfangs gelesen, dass Johannes darüber sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, als das ihm vom Himmel gegeben wurde. Aber Jesus Christus ist vom Himmel direkt selbst gekommen. Er ist göttlicher Herkunft. Er kommt vom Himmel und er steht über allem. Er ist der Gott selbst. Zweitens sagt Johannes hier, Jesus ist göttlicher Zeuge. Jesus spricht von dem, wir lesen in Vers 32, und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also Jesus spricht nicht aus sich selbst irgendwas, sondern er spricht von dem, was er gehört und gesehen hat, aus dem Himmel. Von Gott selbst. Er spricht göttliche Worte. Jesus ist der glaubwürdige, göttliche Zeuge. Jesus spricht von göttlichen Dingen, Dingen göttlicher Ursprungs. Und wir lesen, sein Zeugnis nimmt niemand an. Diese Worte scheinen uns bekannt zu sein. Im gleichen Kapitel haben wir das gelesen, dass Jesus diesen ähnlichen Satz an Nikodemus richtet. Wir lesen noch einmal Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen rede, sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also hier sagt der Täufer Johannes, in diesem Fall zu Nikodemus sagt es Jesus, aber das, was wir gelesen haben, sagt der Täufer Johannes ganz klar und deutlich, Jesus kommt aus dem Himmel und redet die Worte, die er dort gehört und gesehen hat. Und dann lesen wir weiter, Vers 33, wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Also die Mehrheit der Zuhörer Jesu haben das Zeugnis Jesu nicht angenommen. Aber es waren einige wenige, wir lesen durchweg von den 12, und das gab noch einen erweiterten Kreis der Jünger später, die dieses Zeugnis angenommen haben. Und mit der Annahme dieses Zeugnisses Gott Recht gegeben haben, weil sie Jesus Christus glaubten. Sie glaubten Jesus, weil er göttliche die Worte Gottes gesprochen hat. Also die wenigen aber, die dem Sohn glauben, dass er die Worte Gottes weitergibt und sich sozusagen Gottes Urteil oder Gottes Perspektive beugen, beziehungsweise annehmen, die bestätigen somit mit dieser Annahme, dass Gott wahrhaftig ist. Und hier erklärt er noch einmal im Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also wir haben gelesen, dass Johannes von sich behauptete, ich kann mir nichts nehmen, als mir gegeben wurde. Hier ist aber einer, der Gottes Worte spricht. Und ihm ist der Geist nicht nach Maß gegeben, sondern er ist durch und durch mit Gottes Geist erfüllt und redet Gottes Worte. Jesus Christus spricht mit göttlicher Vollmacht. Und das lesen wir auch zum Beispiel in Lukas 4, 32 oder in Matthäus 7, 29. Da lesen wir folgende Worte. Ich möchte es jetzt nicht zitieren, sondern nur mündlich weitergeben. Sie waren baff von seiner Rede. Da heißt es, er redete nicht wie die Pharisäer, sondern mit Vollmacht. Das zeichnete Jesus aus, weil er Gottes Worte sprach. Und sein Geist war ihm nicht sozusagen knapp zugemessen, sondern Gott gibt seinen Geist nicht nach Maß, nicht abgemessen. Und dieser Geist Gottes ruhte auf Jesus Christus. Dann lesen wir von dem, dass Jesus in göttlicher Autorität handelt. In Vers 35 lesen wir, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Also hier möchte der Täufer Johannes noch einmal darauf hinweisen, dass Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus eine innige Beziehung miteinander haben. Der Vater liebt den Sohn. Es gibt da eine liebevolle, eine innige Beziehung. Die stehen auch nicht, sag ich mal, in einer autoritären Beziehung zueinander, sondern in einer liebevollen Beziehung. Und der Vater hat alle Macht dem Sohn gegeben. Jesus, der hier auf dieser Erde ist, sagt er zu seinen Jüngern, er handelt in göttlicher Autorität. Und zum Schluss sagt er, dass noch ein wesentlicher Aspekt mit daran hängt. Das heißt, Jesus Christus, allein Jesus Christus, ist die Garantie zum ewigen Leben oder zum Eingang ins Reich Gottes. Ich habe das so formuliert: Das ewige Leben eines jeden Menschen macht der Vater daran fest, ob man seinem Sohn glaubt oder nicht. Wer allerdings dessen Worte ablehnt, der wird das Leben erst gar nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt weiterhin auf ihm oder über ihm. Ich muss zum Abschluss kommen und ich möchte noch eine Anwendung weitergeben. Diese Anwendung wird sozusagen, werden zwei Fragen sein. Wenn wir diesen Text reflektieren und schauen, wie Johannes der Täufer Jesus beschreibt, wie er selbst ein hingegebenes, ein authentisches Leben gelebt hat, nicht nur mit großen, überragenden Worten, sondern mit ganzem Leben, das er gelebt hat. Dann ist es eine Frage an uns: Welche Stellung haben Jesu Worte, das heißt Gottes Worte, in unserem, in deinem persönlichen Leben? Richtest du dich danach aus, als nach Gottes Worten, oder passt du eher diese Worte, göttliche Worte, an deinen Lebensstil an? Das ist eine Frage, über die wir nachdenken müssen. Oder die zweite Frage: Welchen Stellenwert messen wir dem Sohn Gottes in unserem Leben, ja konkret in unserem Alltag, bei? Und wenn wir diese reflektieren, was Johannes der Täufer über Jesus hier sagt, was wir zum Schluss gelesen haben, dass Jesus zuallererst göttlicher Herkunft ist, dass er ein göttlicher Zeuge ist, also die Offenbarungen Gottes weitergibt, dass er mit göttlicher Vollmacht spricht, dass er in göttlicher Autorität handelt und dass Jesus Christus die Garantie für unser ewiges Leben ist. Welchen Stellenwert nimmt dieser Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag ein? Wenn Jesus und seine Worte nicht Dreh- und Angelpunkt deines Lebens sind, so lebst du kein wirkliches Leben. Und wie er hier zum Schluss sagt, du wirst auch das Leben in Zukunft nicht haben. Diese Frage müssen wir mit nach Hause nehmen. Das Lebensbeispiel des Johannes, das soll heute unser Vorbild sein. Amen.